Einen schönen guten Morgen. Überraschend. Ja, überraschend ist wirklich, die Karin hat es ja gesagt, für uns an Ostern irgendwie immer so wenig. Aber kennt ihr überraschende Situationen? Also nein, ich meine nicht den beinahe Autounfall, der ist fast immer überraschend. Also selten rechnet jemand mit einem Autounfall oder sowas. Aber ich habe dann zum Beispiel, als ich überlegt habe, was fand ich überraschend in meinem Leben? Und ich habe an eine ganz einfache Situation gedacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal ging. Ihr seid vielleicht spazieren gegangen mit eurer Familie. Bei mir muss das gewesen sein, weil ich irgendwie ein bisschen kleiner gewesen bin. Und ihr seht in weiter Ferne eine schöne, saftige, grüne Wiese. Und auf der einen Hälfte steht eine Schafherde. Oder alternativ ein Pferd. Ich habe kein besseres Bild gefunden. Auf der einen Seite steht diese Schafherde, also sowas bei mir damals. Und alles ist ratzeputzkahl gefressen. Und auf der anderen ist alles grün. Und du fragst dich, warum stehen die Viecher alle so brav zusammen? Ja? Also warum bleiben die da? Da drüben ist das Gras doch viel grüner. Kein Hirte, kein Hund, nichts. Und im ersten Moment kannst du es dir nicht erklären. Ich weiß, ihr seid alle rational und aufgeklärt, ist da logisch und einfach. Aber wenn man das zum ersten Mal sieht, ich weiß nicht, ob euch das auch irgendwann mal so ging, fragt man sich schon, was ist da los? Dann kommt man näher und entdeckt, vielleicht entdeckt das bei dem Pferdebild auch, diesen wackeligen kleinen Nylonpfosten mit diesem weißen Schnur da drinnen. Also nicht das dicke Holzding, ja, das erkennt man aus weiter Ferne, aber so diese kleine Schnur. Und man fragt sich dann, warum bleibt das Pferd auf dieser Seite? Ich weiß, bei dem Bild ist das Gras auch nicht so saftig, weder links noch rechts. Aber daran kann ich mich auch gut erinnern. Also ich bin, wie lange war das, 3 Jahre oder sowas, habe ich in Nachbarschaft eines Pferdehofes gewohnt. Und die hatten so schöne Holzkoppeln, aber die Pferde durften immer nur auf einen Teil. Und nur so eine weiße Nylonschnur hat den linken vom rechten Teil getrennt. Und die Viecher sind alle brav auf ihrer Seite geblieben. Ja? Da fragt man sich schon, warum? Wenn man es nicht kennt. Und ich gebe zu, damals, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, also es war bei meinem Opa, ach, ich weiß nicht, wie alt ich war, da habe ich mir schon gedacht, warum? Das ist doch nur so ein läppischer Zaun, also damals war es nicht nur eine Schnur, das war so ein Gitterzaun. Warum? Und dann wurde mir natürlich erklärt, ja, da ist Strom drauf, da sollte man vorsichtig sein, das ist recht unangenehm und so. Aber als Kind glaubt man das ja nur so halb. Und dann, nein, ganz so mutig war ich nicht. Dann habe ich einen Grashalm abgezupft und mal so ein bisschen hin und man hat schon gemerkt, okay, es tut was. Also selbst durch den Grashalm, aber so richtig glauben, dass es schlimm ist, wollte ich es immer noch nie. Und dann hat man halt doch mal so schnell hingelangt und es war gar nicht schlimm. Dann hat man nochmal hingelangt und hat gemerkt, dass es nicht immer Strom hat. Und dann hat man so richtig schön gezuckt. Also es ist überlebbar, es ist nicht wirklich schlimm. Aber an der Stelle hat man gemerkt, okay, jetzt verstehe ich die Schafe. Weil wenn du das dann auch noch auf der feuchten Schnauze oder irgendwie so an anderen Körperregionen kriegst, das will man nicht öfter als nötig haben. Und dann bleibt man freiwillig auf der Seite. Und ich habe mir gedacht, ist Ostern für uns nicht vielleicht so ein bisschen wie für mich damals, wo ich auf diese Wiese zugegangen bin? Wenn man es kennt, denkt man sich, ah ja, okay, paar Schafe mit Elektrozaun. Ja, okay, Ostern, Karfreitag, Kreuz, Sonntag, Auferstehung, juhu, der Herr ist auferstanden. Alles normal. Aber wenn du es zum ersten Mal, und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir geht, wenn du heute zuschaust, wenn du es zum ersten Mal hörst, dann denkst du dir, stopp mal, was ist denn heute falsch? Also das passt doch überhaupt nicht zusammen, ja? Also wenn man Ostern kennt, ist es klar, logisch und läuft so ab wie immer. Aber wenn du Ostern nicht kennst, dann ist da gar nichts logisch, nichts vernünftig und schon gar nicht klar, was am Ende rauskommt. Und das wollte ich euch heute am Anfang mitgeben, bevor wir ganz normal einen Text anschauen, der uns Ostern vor Augen malt oder in ein Evangelium reinschauen. Ostern, klar, Karfreitag ist der eine Teil. Und ich weiß nicht, wie es dir am Freitag ging, aber ich habe es ja selber schon gesagt, für mich ist Karfreitag immer wieder herausfordernd, wenn ich das an mich ranlasse und merke, wie nahe es mir kommt, wenn ich auf dieses Kreuz schaue. Wenn ich merke, da hat einer für mich sein Leben gegeben. Und wenn ich mit dieser Stimmung am Ostersonntag gedanklich mit den Frauen zum Grab gehe. Und das wollen wir jetzt machen. Gedanklich mit den Frauen zum Grab gehen, weil dann ist es auch überraschend, was passiert. Anders ist es nur normal. Aber wir wollen uns auf den Weg machen und einen biblischen Bericht so ein bisschen näher anschauen. Und wie gesagt, behaltet dabei erstmal im Kopf, was da die letzten Tage war und was noch nicht bekannt ist. Da liegt dein bester, dein sehr guter Freund in einem Grab und du machst dich nicht ganz so spät wie wir auf, um hier zu sein, sondern viel früher. Am Ostermorgen haben sich die Frauen als Erste auf den Weg gemacht. Sie sind diese Schritte in den Alltag gegangen mit Ritualen, die sie gewohnt war. Sie wollten ihrem Jesus was Gutes tun, weil am Freitag, dem Tag vor dem Sabbat, und der Sabbat fängt schon am Abend an, das müssen wir Deutsche uns immer verdeutlichen, also für den Juden fängt der Sabbat nicht am Samstagmorgen an, sondern am Freitagabend, wenn es dunkel wird. Also da war keine Zeit mehr, Jesus noch so, und jetzt einbalsamieren darf man auch nicht an eine ägyptische Mumie denken, aber diese Ehre zuteil werden lassen und den Körper, den toten Körper zu salben, so wie es eigentlich verdient gehabt hätte. Am Freitag ging es hektisch zu, gerade noch schnell ins Grab geschafft sozusagen, bevor die Sabbatruhe, der Sabbat begonnen hat mit dem Einbrechen der Dunkelheit. Und am Ende des Sabbats haben die Frauen schon mal eingekauft, was sie brauchten und wollten ganz früh los, um Jesus diese letzte Ehre zu erweisen. Da schauen wir mal rein, heute Markus Evangelium, wer mitlesen will, Kapitel 16. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Im Kopf haben sie die Realität. Da liegt er, unser Freund, Jesus, den wir als Messias erwartet haben, im Grab. Und wir wollen ihm diese Ehre erweisen, aber da ist doch dieser Stein. Und sie überlegen, sind wir zu dritt kräftig genug, ihn wegzukriegen. Und dann geht es ihnen so wie dir oder zumindest mir, wo ich zum ersten Mal so eine Schafweide gesehen habe. Aus weiter Ferne merken sie schon, stopp mal, irgendwas ist da anders. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, Vers 4, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Also so aus ganz weiter Ferne nehmen sie wahr, irgendwas ist anders, als wir es erwarteten. Der Stein ist weg, okay, ein Problem weniger, ganz einfach, klar. Und trotzdem, was erwartet uns jetzt? Und ich weiß nicht, was bei dir als Kopfkino losgegangen wäre, wenn du dir vorstellst, du gehst zum Grab eines guten Bekannten, und es ist nicht schön mit Erde bedeckt, muss man bei uns sagen. Damals war das Setting ganz anders. Du wolltest nochmal die letzte Ehre erweisen. Bei uns wäre das vielleicht ein Blumenstrauß vorbeibringen. Nochmal eine gewisse Zeit dort am Grab verbringen, um selber runterzukommen, es nochmal sacken zu lassen. Und du siehst schon vom Friedhofstor aus, irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht, was bei dir losgeht. Ich weiß auch nicht, was bei mir losgehen würde. Das hatte ich noch nie. Aber ich weiß, die Frauen, die waren wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, was kommt jetzt? Ist Jesus noch da? Haben sie ihn wirklich gestohlen? Was ist da los? Für uns ein bekannter Bericht, für die Frauen bin ich mir sicher, ein Herzrasen, wo begonnen hat. Und dann steht da, sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Was sucht der da? Was will der hier? Wo ist Jesus? Was ist los? Und die Antwort kommt prompt. Aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Hey, was muss das für ein Eindruck, ein Flash gewesen sein? Du kommst dahin, du erwartest, du erhoffst vielleicht nur noch, Jesus zu sehen, wie er tot daliegt. Und da ist diese übernatürliche Gestalt. Und dann kommt dieses, keine Angst, don't worry, alles happy, alles gut, kein Problem, Jesus lebt. Und mir ist wieder mal aufgefallen, oder ich weiß gar nicht, ich will nicht sagen zum ersten Mal, ist mir das bestimmt aufgefallen, aber wieder ganz bewusst, die Frauen konnten in dem Moment noch gar keine Freude empfinden, sondern da steht, darüber fürchteten sie sich, sie redeten mit niemandem darüber und zitternd vor Angst und Bestürzung flohen sie. Also, die waren sowas von verwirrt und ich glaube, ich wäre es genauso gewesen. Die konnten das überhaupt nicht einordnen, was da gerade los war. So ähnlich wie ich, wo ich die Schafe in der Ferne gesehen habe, näher hingekommen bin. Und wenn es mir keiner erklärt hätte, wäre es immer noch komisch gewesen. Sie sehen, wie dieses Pferd auf der abgegrasten Wiese steht und fragen sich trotzdem, was ist jetzt hier los? Ich habe das jetzt technisch verstanden, ich habe das technisch erklärt bekommen, aber ich kapiere es einfach nicht. Jesus ist auferstanden. Die Worte sind im Ohr angekommen. Sind sie im Hirn angekommen? Sind sie im Herz angekommen? Das will ich dich ganz bewusst fragen. Wir haben das vorhin so, naja, ich finde, wir könnten das schon nochmal üben mit der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und so. Ich weiß, ihr habt Masken auf und so. Es war bestimmt nur an den Masken gelegen. Aber das ist so ein Spruch und ich merke auch, wie ich jedes Mal an Ostern da sitze, mir denke, ja, er kommt und er ist auch gut. Ich weiß das logisch, aber so richtig von Herzen mitschreien, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht emotional genug bei der Sache. Weil von der reinen Faktenlage her dürfte bei dem Satz keiner einfach so am Stuhl sitzen bleiben. Sondern da denke ich eher an so ein afrikanisches Setting mit, der Herr ist auferstanden! Ja, ihr lacht. Ja, aber wenn... Ich glaube, uns geht es so ein bisschen wie den Frauen am Grab. Wir realisieren es in dem Moment noch gar nicht so wirklich, was da richtig krass Leben verändernd Cooles passiert ist. Die Geschichte geht weiter und ich finde es total cool. Die Verse habe ich mal nicht eingeblendet, die müsst ihr jetzt selber lesen, habe ich bewusst nicht gemacht, die erzähle ich einfach, weil dann kommt es zu einer Begegnung. Und zwar von Jesus und Maria von Magdala. Je nach Evangelium ein bisschen minimal unterschiedlich berichtet, aber Jesus begegnet dieser Frau ganz persönlich und ihr gehen die Augen auf und sie merkt, hey, das, was der Engel gerade gesagt hat und was bei mir im Ohr angekommen ist, das stimmt wirklich. Das ist die Wahrheit. Und in dem Moment passiert was Gigantisches. Aus dem, wo vorher steht, zitternd vor Angst und Bestürzung, wird eine Frau, die zu diesen Jüngern, es steht auch nicht da, dass sie hinrennt, zumindest nicht bei Markus. Aber ich kann mir vorstellen, wie da auf einmal so eine Freude ist und so ein, ich will, dass das jetzt alle wissen. Ich will, dass das rauskommt und sie geht los und nein, es waren keine Grabräuber, es war keine Entführung, es gibt keinen Leichnam mehr. Der lebt wirklich. Wie sie da unterwegs ist und es den Jüngern sagt. Und der Markus berichtet uns dann noch von zwei Szenen. Der Blick schwenkt weg von den Frauen und weg von der Maria, die so begeistert ist, dass sie zu den Jüngern rennt, die es aber gar nicht glauben wollen. Und die sagen, das kann doch nicht sein. Das geht nicht. Weg zu zwei Jüngern, die nicht da waren. Vers 10. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten. Und berichtete ihnen, dass Jesus lebe, dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. ich glaube, ich hätte es auch nicht geglaubt. Es ist einfach unmöglich. Aber danach kommt die Begegnung, wo ich jetzt war. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück und erzählten, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Aber keiner glaubte ihnen. Es geht doch gar nicht. Und jetzt sitzt du dort vor der Kamera, auf deiner Terrasse in der Sonne oder hier in diesem Raum. Keine Ahnung, wie oft du die Ostergeschichte schon gehört hast. Keine Ahnung, wie klar sie dir vor Augen ist oder ob du dir gerade fragst und sagst, mir fehlen da noch ein paar Puzzleteile. Das ist doch gar nicht möglich. Das ist doch immer noch, also irgendwie Quatsch mit Soße oder so. Ob dir bewusst ist oder nicht, dir geht es ähnlich wie den Jüngern. Also, die haben das gehört und es ist vielleicht im Ohr angekommen. Mir geht es auch immer wieder so. Da berichtet uns jemand, was er erlebt hat, was er gehört hat. In dem Fall ein gewisser Markus, der uns erzählt, was er gehört hat, wahrscheinlich am meisten von Petrus. Und wir stehen da und fragen uns, das geht doch gar nicht. Wer tot ist, ist tot. So ging es den Jüngern. Wer tot ist, ist tot. Der kann nicht lebendig sein. Das ist unmöglich. Und man muss sagen, die Jünger haben es ja sogar schon 1,5 Mal erlebt oder 2 Mal, je nachdem, wie oft sie dabei waren, dass ein toter Mensch wieder lebendig war. Und trotzdem sagen sie irgendwie, das geht doch gar nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst mir ist bei Ostern immer so ein bisschen komisch. Und ich denke mir, also menschlich, das, was ich sonst kenne, das geht einfach nicht. Ja, ich weiß, ich habe es oft genug gehört und ich glaube es auch. Braucht ja nicht dran zweifeln. Aber so ein kleines, komisches, menschliches, rationales sagt bei mir, also ein Mensch kann nicht wieder lebendig werden. Menschlich bleibt es einfach unmöglich. Ostern bleibt ein unglaubliches Ereignis im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist schwer zu glauben, was da passiert ist. Und das ging nicht nur uns so, das ging auch den Jüngern, den Leuten damals so. Keiner wollte es im ersten Moment glauben, obwohl sie selbst viel mit Jesus erlebt hatten. Und was hat sie überzeugt? Erst die Begegnung. Das war bei Maria so, das war bei den beiden Jüngern so. Und es war dann, ich werde es gleich noch vorlesen, auch bei den anderen Jüngern so. Da, wo Begegnung mit Jesus stattfindet, da wird aus dieser ganzen Unklarheit, aus diesem Wunsch, der sich festgesetzt hat, dass das stimmen möge, die Gewissheit, es stimmt wirklich. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert meine Gefühlswelt, mein Denken radikal. Vorher hat es keine dieser drei Gruppen für möglich gehalten im ersten Moment. Und die Begegnung bringt Erkenntnis und Sicherheit. Ist so ein bisschen wie beim Weidezaun. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Begegnung bringt Erkenntnis und Wahrheit und Klarheit. Ja, also dann weiß man es gewiss. Das haut im wahrsten Sinne des Wortes rein. Und keine Ahnung, ob euch aufgefallen ist. Ich will aufgrund der Lage nochmal einen kleinen Schwenk in ein Detail machen. Da laufen zwei Jünger schon weg. Vielleicht überinterpretiere ich es ein bisschen, aber ich merke an der Stelle, Glaube ist das, was verbindet. Und da, wo die gemeinsame Basis fällt, trennt es sich. Vielleicht interpretiere ich den Text auch ein bisschen zu viel, aber es gibt ja diese Szene, wo die zwei Jünger schon unterwegs waren. Wohin sie genau gehen? In ein anderes Dorf. Warum? Ob das für länger gedacht war oder für kurz? Steht weder bei Markus noch in den anderen Evangelien was dazu. Fest steht, sie laufen schon mal weg. Ich stelle mir immer vor, sie wollten heimgehen. Die Sache mit Jesus hat ihren Endpunkt gefunden. Das, was sie zusammengehalten hat, war weg. Und sie gehen wieder zurück in ihren Alltag. Und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den ich euch mitgeben will. Da, wo der Mittelpunkt wegfällt, fangen wir an, auseinanderzugehen. Oder da, wo der Mittelpunkt ein anderer ist, der Ankerpunkt, die Verbindung zwischen uns. Und damit meine ich jetzt die, die sich dieser Gemeinschaft verbunden fühlen, weil, nicht weil es diese Gemeinschaft gibt, sondern weil Jesus ihr Mittelpunkt ist. Das ist unser Ankerpunkt, unser Mittelpunkt. Der Auferstandene. Wenn das Kreuz nicht leer wäre, dann wird es diese Gemeinschaft nicht geben. Dann wird es keine Kirche geben. Dann wird es keinen Mittelpunkt geben. Und ich will kein Untergangsprophet sein, aber wenn wir anfangen, Jesus aus unserer Mitte zu räumen, und drum ist Ostern für uns so wichtig, so zentral, so essentiell, wenn wir ihn weglassen, den Auferstandenen, weil wir es menschlich vielleicht nicht kapieren wollen, weil es nicht zu unserem rationalen Denken passt, dann nehmen wir uns das, was uns verbindet. Dann fangen wir, glaube ich, an, wie die Jünger wegzugehen. Weil wir uns fragen, warum sitzen wir eigentlich zusammen? Wenn wir andere Interessen in den Mittelpunkt stellen, und ich will es ganz konkret machen, weil wir in dieser Zeit leben, wenn wir Corona in den Mittelpunkt stellen würden, dann bin ich mir sicher, ja, wir werden ganz schnell auseinandergehen. Weil jeder die Sache ein bisschen anders sieht, die Fakten ein bisschen anders werden, persönlich ganz anders betroffen ist. Wenn wir was anderes, egal ob Corona, ob theologische Sachen oder andere persönliche Sachen in den Mittelpunkt stellen und zum Zentrum machen, dann werden wir es nicht lange miteinander aushalten. Nur wenn Jesus, der Auferstandene, unser Mittelpunkt ist und bleibt, können wir zusammen mit ihm unterwegs sein. Das war jetzt vielleicht eher für die, die Jesus schon länger kennen. Aber ich muss mir das immer wieder vor Augen malen. Ja? Er ist es, der uns verbindet. Und ohne ihn wird der Riss nur tiefer werden. Und ich sehe nur einen Weg, wie wir trotz aller Unterschiedlichkeit zusammen auf dieser Welt als Christen unterwegs sein können. Als Christen in dieser Gemeinschaft und als Christen in allen anderen Kirchen auch. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, weil er der Auferstandene, der Lebendige ist. Und ich hoffe, dass er immer unser Ankerpunkt und unser Mittelpunkt bleibt. Bei den Jüngern kam dann diese Begegnung, die ich schon angedeutet habe. Die restlichen Jünger brauchten auch ihre Begegnung. Und ich glaube, auch wir brauchen immer wieder unsere Begegnung. Leider ist sie bei den meisten nicht ganz so wie bei den Jüngern, dass wir wirklich realistisch, bildlich jemanden zum Anfassen vor uns sehen. Manchen ist Jesus im Traum begegnet. Manchen ist Jesus auch nur im Herz und durchs Wort begegnet. Und ganz anders. Und trotzdem war es eine reale Begegnung. Bei den Jüngern steht da ganz lapidar, Vers 14, später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und vielleicht sitzt du jetzt genau am Bildschirm und denkst dir, so geht's mir auch. Der schwafelt die ganze Zeit rum und sagt, er lebt. Aber ich kann das nicht glauben. Ja, ich kann dir nur sagen, wie Jesus, tut mir leid, es ist trotzdem so. Ich merke, es ist so. Und darum wünsche ich mir und ich wünsche euch auch, dass ihr an diesem Ostern wieder eine Begegnung mit Jesus habt. Wie sie für euch sein muss, ich weiß es nicht. Vielleicht müsst ihr ihn wirklich leiblich sehen. Dann wünsche ich euch, dass er heute Nachmittag bei dir im Zimmer steht. Ich kann dir es aber nicht versprechen, weil das macht Jesus, wie er will. Das war bei den Jüngern schon so, nach Ostern. Er ist da bei Maria von Magdala aufgetaucht. Er ist bei den zwei, wir nennen sie oft Emmaus-Jüngern, weil in einem anderen Evangelium steht, dass sie nach Emmaus unterwegs waren, begegnet. Und er ist dann noch den Jüngern in verschiedenen Momenten begegnet. Aber er war nie berechenbar. Er war immer dann da, wenn er wollte und nicht, wenn wir wollten. Und so ist es auch in meinem Leben. Ich habe immer wieder erlebt, wie Jesus da war. Ich habe ihn nie leiblich gesehen und auch nie bildlich. Und ich habe trotzdem immer wieder erlebt, ja, er ist da. Aber nicht immer, wenn ich wollte. Aber ich weiß, wir brauchen so eine Begegnung, weil sie uns erst deutlich macht, das leere Kreuz ist Wirklichkeit. Und Jesus ist nicht tot, sondern er lebt. Und dann ist es befreiend. Befreiend, den Blick auf den Auferstandenen zu haben. Klar ist nicht alles schön deswegen im Leben. Ja, es gibt auch in meinem Leben noch Leid, Anfechtung und Corona. Aber ich weiß, ich gehe nicht allein dadurch, denn der Auferstandene geht mit mir. Und das haben damals die Frauen verstanden und kapiert. Das haben damals die Emmaus-Jünger kapiert und die anderen Jünger. Da geht einer mit mir. immer. Und das ist so eine einfache und kleine Weisheit und Wahrheit, die wir oft auch viel zu normal sehen. Aber das ist das geniale Geschenk, das den Blickwinkel der Jünger total verändert. Und relativ am Ende, in Vers 16, steht dann so deutlich: Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Und das Krasse ist der Unterschied. Vorher waren sie ein verängstigter Haufen, der in einem Kämmerchen auf seinen Zerfall gewartet hat, sage ich mal überspitzt. Weil ich bin mir sicher, wäre Jesus nicht in diesem Raum, gekommen und ihnen begegnet, dann hätte sich diese Truppe irgendwann zerlaufen. So wichtig und prägend Jesus für sie war. Die Begegnung hat es ausgemacht. Und sie haben gemerkt, da gibt es einen Gott, der ist mächtiger als der Tod und der liebt mich über alles. Und so sitzen wir heute hier. Du daheim, wir hier. Keine Ahnung, wie du da sitzt. Skeptisch oder überzeugt, unsicher oder voll Freude, fragend oder wissend. Ich kann dich verstehen. Auferstehung, der Kern von Ostern, ist nicht einfach zu verstehen. Er widerspricht all unseren menschlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Aber er ist Realität. Er ist genauso Realität wie so ein simpler Stromzaun, wo der Gaul, das Schaf dahinter stehen bleibt. So ist die Auferstehung Fakt. Und genau dann greifbar und logisch, wenn ich dem Auferstandenen begegne, wenn ich eine Begegnung mit Jesus habe. Ostern ist dann überraschend, Ostern ist aber auch verbindend, weil wir merken, da wo Jesus im Mittelpunkt steht, da merken wir, dass wir eine Einheit sind, dass wir zusammengehören als Christen, egal ob wir manche Dinge anders sehen oder anders leben. Und dann ist Ostern befreiend, weil Jesus lebt und wir nicht trauern müssen, sondern voll Freude feiern dürfen. Und deshalb stehe ich heute hier als Zeuge, wie die Jünger damals, wie vielleicht Maria von Magdala damals, als Zeuge, der im ersten Moment vielleicht auch kopfschüttelnd abgelehnt wird. Aber Jesus war in meinem Leben eine prägende Erfahrung, viel prägender als ein Stromzaun. Und viel größer war die Erkenntnis, wer da für mich ist. Ja, er starb am Kreuz, aber er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Und deswegen ist Ostern besonders und doch verständlich und nicht unmöglich. Ich bete, dass du heute deine Begegnung mit dem Auferstandenen hast. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gott segne euch.